Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Ein Land nach zwei Zyklonen. Wir berichten von Elend und Angst in Mosambik. Außerdem in eine Welt. In Haft trotz diplomatischer Immunität. Der Fall des UN-Experten Moncef Carters wird uns ausführlich beschäftigen. Wir gehen auch auf Spurensuche nach der syrischen Verwandtschaft auf den Golanhöhen und fragen zum Schluss der Sendung viel Lärm um nichts das Staatenbündnis Prosur in Südamerika. In der letzten Woche haben wir an dieser Stelle über den Zusammenhang von Klimawandel und Armut gesprochen, denn den Folgen der Erderwärmung, den immer häufiger auftretenden Dürren oder Überschwemmungen, ist in der Regel die ärmere Bevölkerung schutzlos ausgeliefert. Das galt für die letzten Überschwemmungen in Südafrika, wo vor allem die Siedlungen der Ärmsten zerstört wurden, weil für sie nur noch Platz in den sumpfigen Gebieten war. Das gilt auch für Mosambik, das Land, das gleich zweimal kurz hintereinander von zwei Zyklonen getroffen wurde. Der erste traf Mitte März auf die Küste des Landes und mehr als 1000 Menschen kamen dabei ums Leben. Vor einer Woche kam dann der nächste Wirbelsturm. 41 Tote hat die Regierung bisher bestätigt. Doch das Ausmaß der Katastrophe droht noch größer zu sein als gedacht. Noch immer sind viele Orte nicht erreichbar. Unser Kollege Adrian Kriesch hat es auf die Insel Ibo geschafft, dort, wo die Zerstörungskraft des Zyklons am stärksten war.
Shamu Rai wirft mit ihren Kindern Steine auf einen großen Berg. Es waren mal die Mauern ihres Hauses. Die gesamte Nachbarschaft auf der Insel Ibo sieht so aus, als ob ein Bulldozer darüber gerollt ist. Fast alle Häuser hier wurden beschädigt oder zerstört. Palmen sind umgefallen wie Zahnstocher. Seit Tagen versucht Shamu Rai, Ordnung ins Chaos zu bringen.
Unsere Betten, unsere Kleidung, alles ist verloren. Wir versuchen irgendwie wieder aufzuräumen. Immerhin scheint heute die Sonne, so können wir endlich unsere verbleibenden Sachen trocknen.
Seit dem Zyklon hat es fast täglich geregnet. Jetzt kann sie ein paar Tücher auf den Trümmern ausbreiten. Die Nacht verbringt die Mutter unter einem provisorischen Dach. Ein einziges Bett konnte sie retten. Dort schläft sie nun gemeinsam mit ihren 7 Kindern. Ein Teil ihres Hauses steht noch. Rai führt uns durch die Zimmer. Das Dach ist abgerissen, die Wände teilweise eingestürzt. Hier kann niemand mehr sicher wohnen.
Der Wind war so unfassbar stark, hat alles weggerissen. Wir haben alles verloren. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Hilfe bekommen werden, aber wir haben nichts mehr. Ich habe keine Arbeit. Unser Feld ist auch zerstört. Ich bin alleinerziehend, muss mich um meine Kinder kümmern und um meine alten Eltern. Meine Mutter ist krank. Wir müssen jetzt versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen.
Mehr als 40 Menschen sind bei dem Zyklon in Mosambik ums Leben gekommen. Die Zahl droht noch zu steigen. Viele Gebiete können noch immer nicht erreicht werden. Insgesamt haben nach UN-Angaben 200.000 Menschen im Land zumindest Teile ihres Eigentums verloren. Fast allen der 6.000 Bewohner auf der Insel Ibo wurde die Existenz genommen. Die Maisfelder sind zerstört, teilweise überflutet. Die meisten Menschen hier waren Fischer, doch viele Boote hat der Sturm weggespült. Die Mangroven wurden ebenfalls zerstört, die Fische vertrieben, beklagt Yusuf Abedi. Der Fischer werkelt gerade an seinem kaputten Boot.
Der Sturm hat mein Boot weit rausgetrieben. Erst vor 2 Tagen habe ich es mit Freunden gefunden und zurück hier an den Strand gebracht. Jetzt versuche ich es wieder zusammenzuflicken. Hoffentlich kann ich bald wieder damit raus fischen gehen.
Gleich neben dem Strand steht das Hotel Mitimiviri. Davor liegen umgestürzte Mangobäume. Eine Palme ist aufs Dach gestürzt. Im Hof kümmert sich der deutsche Besitzer Jörg Salzer mit seinen Mitarbeitern um die Aufräumarbeiten.
Ja gut, Tourismus wird jetzt erstmal für die nächsten Monate wahrscheinlich flach liegen. Ich stehe selber noch ein bisschen natürlich unter Schock. Ich versuche das natürlich so gut wie möglich, ja, auch meinen Leuten jetzt zu vermitteln, dass es weitergeht und das Ganze positiv zu sehen. Mein privates Haus ist auch total eingestürzt. Ja, also ich habe eigentlich kaum noch Klamotten.
Immerhin, am Mittwoch haben es Salzer und seine Kollegen geschafft, per Satellit das Champions-League-Halbfinale zu übertragen. Das sei gut für die Moral. Und er hat noch ein Lager mit Lebensmitteln, mit denen er seine Mitarbeiter versorgt. Für Shamurai und ihre Kinder hingegen wird das Essen wie für viele hier knapp. Sie haben nur noch etwas Obst und Gemüse. Es reicht gerade noch für eine Mahlzeit am Tag. Die Mutter versucht trotzdem optimistisch zu bleiben. Ihre Kinder sollen wissen, es geht weiter, irgendwie.
Adrian Kriesch hat für uns Mosambik besucht, nachdem der zweite Zyklon auf Land getroffen war. Der UN-Sicherheitsexperte Moncef Carters sitzt trotz seiner diplomatischen Immunität seit über 5 Wochen in Haft in Tunesien. Er war als Mitglied eines Expertenpanels der Vereinten Nationen nach Tunis gereist, das die Einhaltung des Waffenembargos gegen Libyen überwacht. Seine Aufgabe war es, die Verstöße gegen das Waffenembargo zu dokumentieren. Daran wird er allerdings nun von den tunesischen Behörden gehindert. Der Deutsch-Tunesier Carters wurde noch am Flughafen festgenommen, obwohl er das Reisedokument der Vereinten Nationen vorgelegt hatte. Diese Verhaftung ist auch ein besorgniserregender Präzedenzfall, der zeigt, dass die diplomatische Immunität UN-Mitarbeiter nicht schützt. Ich habe kurz vor der Sendung mit dem Libyen-Experten Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin gesprochen und wollte von ihm wissen, mit welcher Begründung die libysche Regierung die reguläre Vorgehensweise ignoriert hat, nämlich vor einer Festnahme erstmal die Aufhebung der Immunität zu beantragen.
Ja, die tunesischen Behörden behaupten, dass die Immunität, die Moncef Carters als Mitglied des UN-Expertenpanels genießt, nicht gegolten habe bei seiner Einreise, weil er seinen tunesischen Pass verwendet habe. Der Sprecher des UN-Generalsekretärs hat aber mehrmals bestätigt, dass diese Immunität tatsächlich gegolten habe und dass Moncef Carters bei seiner Einreise auf offizieller Mission unterwegs war.
Aus dem tunesischen Innenministerium heißt es ja, die Festnahme von Carters und einer weiteren Person sei wegen des Verdachts der Spionage für eine ausländische Macht gewesen.
Ja, also wir haben bisher noch keine stichhaltigen Beweise von Seiten der tunesischen Staatsanwaltschaft gesehen. Teilweise handelt es sich da um völlig absurde Anschuldigungen. Beispielsweise wird Moncef Carters zu Last gelegt, ein Radargerät besessen zu haben, mit dem man den zivilen Luftverkehr verfolgen kann. Das ist ein Gerät, das man überall bekommen kann für 30 Euro, das viele Privatpersonen benutzen, einfach hobbymäßig. Moncef Carters hat das verwendet, um den Luftverkehr von und nach Libyen zu verfolgen, für seine Arbeit also, um mögliche Flüge zu identifizieren, die mit Verletzungen des Waffenembargos in Verbindung stehen könnten.
Moncef Carters genießt ja eine hohe Reputation als Experte im Kampf gegen Waffenschmuggel. Macht sich vielleicht Tunesien selber Sorgen um den eigenen Ruf oder die eigene Stellung, auch in Bezug auf die Situation gerade in Libyen?
Also in den tunesischen Medien kursieren allerlei Spekulationen und Gerüchte darüber, was Moncef Carters wohl herausgefunden haben könnte, dass seine Verhaftung rechtfertigen könnte und den Versuch rechtfertigen könnte, seinen Ruf zu zerstören. Denn wir sehen jetzt auch eine Diffamationskampagne seit seiner Verhaftung in Tunesien. Wir wollen uns an diesen Spekulationen nicht beteiligen, haben aber den starken Verdacht, dass seine Verhaftung politisch motiviert ist. Denn die Anschuldigungen sind ganz klar nicht haltbar.
Herr Lacher, Sie haben Kontakt zu seiner Familie in Deutschland. Sie sind auch ein Freund von Moncef Carters. Wissen Sie etwas über seine Haftbedingungen?
Ja, die Haftbedingungen haben sich seit seiner Verhaftung, also seit etwa 5 Wochen, verbessert. Anfangs war es schwierig, ihm Essen und Medikamente zukommen zu lassen. Mittlerweile hat sich das gebessert. Das ändert aber nichts daran, dass Moncef Carter seit über einem Monat illegal in Tunesien in Haft gehalten wird und damit ein Präzedenzfall geschaffen wird, der auch die Arbeit von UN-Expertenpanels anderswo in der Welt betreffen wird.
Wie groß sind denn die diplomatischen Verwerfungen aufgrund dieser Festnahme schon jetzt?
Nun, die UN ist auf höchster Ebene aktiv. Der UN-Generalsekretär hat das Thema persönlich beim tunesischen Staatspräsidenten angesprochen. Auch hier in Deutschland liegt das Dossier auf höchster Ebene auf dem Tisch. Wir würden uns natürlich wünschen, dass auch Deutschland noch stärker in dem Fall aktiv wird.
Mich hat es etwas gewundert, dass das in Tunesien passiert ist. Das war ja schon das Land mit den größten Fortschritten in Richtung europäische Werte und Demokratie.
Ja, natürlich. Also Tunesien ist schon das einzige Land, das man bis zu gewissem Grad als die Erfolgsgeschichte des arabischen Frühlings ansehen kann. Aber man hat auch gesehen in den letzten Jahren, dass es eben an der Korruptionsbekämpfung und an der Rechtsstaatlichkeit weiterhin hapert. Und dieser Fall insbesondere wirft jetzt große Fragen auf, dahingehend, wie es tatsächlich mit der Rechtsstaatlichkeit bestellt ist.
Wenn das tunesische Innenministerium dabei bleibt, beziehungsweise der Generalstaatsanwalt, dass Moncef Carter sich der Spionage für eine ausländische Macht schuldig gemacht hat, dann könnte am Ende ja sogar die Todesstrafe stehen in diesem Land. Machen Sie sich Sorgen?
Ja, das sind also Anklagepunkte. Bisher gibt es ja nur eine Untersuchung, keine formelle Anklage, aber die Punkte, die Moncef Carter vorgeworfen werden, auf denen stehen die Todesstrafe, die wird schon seit Jahren in Tunesien nicht mehr umgesetzt. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich große Sorgen, dass er möglicherweise monatelang in Tunesien im Gefängnis sein könnte, bis seine Unschuld bewiesen wird. Und auch, dass dadurch sein Ruf möglicherweise irreversibel zerstört wird.
Ich sprach mit dem Libyen-Experten Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin über die Verhaftung des UN-Experten Moncef Carter. Der See Genezareth ist sehr wichtig für die Trinkwasserversorgung in Israel. Seitdem Israel die Golanhöhen im Sechstagekrieg erobert hat, verläuft auch der einzige Zugang zu der Wasserquelle in dem Steppen- und Wüstengebiet durch die israelische Besatzungszone. 1967 eroberte Israel einen großen Teil der syrischen Golanhöhen. Als die beiden Länder 7 Jahre später den Waffenstillstand vereinbarten, war das Gebiet zwar von Israel annektiert, international wurde und wird es aber als Teil von Syrien anerkannt. Mit Trumps Tweet, in dem er ankündigte, dass er die Souveränität Israels über die Golanhöhen anerkennen werde, setzte der amerikanische Präsident seinen Kurs fort. Denn schon mit der Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem sorgte er für weitere Spannungen in der Region. Wie nun die Menschen in den verbleibenden arabischen Orten nahe der Golanhöhen auf diese Entwicklung reagieren, das hat Birte Mensing für uns recherchiert.
Ein unscheinbares Holzschild am Straßenrand. Golan steht in englischen, arabischen und hebräischen Buchstaben darauf. Eine israelische Flagge, die auf einem Grundstück gehisst ist, scheint die Einheit zu bestätigen. 1967 hatte Israel dieses Gebiet von Syrien erobert, 1981 annektiert. Die Annexion war international nicht anerkannt worden. Nizar Ayoub leitet die Menschenrechtsorganisation Al-Marsad und kritisiert Israels Umgang mit den Golanhöhen.
Israel hat diese Landschaft verändert. Nichts deutet darauf hin, dass hier vor 50 Jahren überall syrische Dörfer waren. Speziell seit dem Beginn des Krieges in Syrien beobachten wir eine massive Kampagne der Israelisierung des Golan.
Israel hatte die Golanhöhen am Ende des Sechstagekrieges 1967 besetzt. Mehr als 200 syrische Dörfer wurden zerstört, die Bewohner flohen nach Syrien, Libanon und Jordanien. Wegen der relativ guten Beziehungen zwischen Israel und den Drusen durfte ein Großteil der drusischen Syrer bleiben. Die drusische Minderheit in Israel selbst verstand sich traditionell überwiegend als Verbündeter des jüdischen Staates. Zurzeit wohnen im Golan noch ungefähr gleich viele syrisch-arabische Einwohner wie Siedler, je rund 25.000. Anfang April wurden Pläne der israelischen Regierung bekannt, denen zufolge bis 2048 mehr als 200.000 weitere jüdische Siedler in den Golan gebracht werden sollen. Israels Premier Netanyahu will eine neue Siedlung nach Trump benennen, kündigte er in einer Videobotschaft an. Auf dem Hauptkreisverkehr in Majdal Shams, dem größten der verbleibenden 5 arabischen Orte, steht ein überlebensgroßes Revolutionsstandbild. Es erinnert daran, dass die Dörfer im Golan eine wichtige Rolle gespielt haben, als 1925 die syrische Bevölkerung einen Aufstand gegen die französische Besatzungsmacht organisierte. In den Pässen der meisten syrisch-arabischen Einwohner dieser Gegend aber steht: Nationalität undefiniert.
Als die Behörden eine Nationalität in unsere Dokumente eintragen wollten, sagten wir: Syrisch. Sie sagten: Nein, israelisch. Wir sagten: Nein, ihr könnt arabisch schreiben. Sie sagten: Ihr seid keine Araber, ihr seid Drusen. Das ist ein Mittel der Spaltung. Drusisch ist unsere Religion, unsere nationale Identität ist syrisch. Sie weigerten sich. Und dann sagten sie: Undefiniert. Dann schreibt eben undefiniert. Und wir leiden deswegen.
Und so ist Nizar Ayoub staatenlos, wie rund 25.000 andere Syrer im Golan. Sie haben nur eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, die ihnen von den israelischen Behörden entzogen werden kann, wenn sie für eine Weile nicht hier leben. Nationale Stipendien können sie nicht bekommen. Für junge Menschen ist das alles wenig attraktiv. Wer studieren will, muss weg, an israelische Unis oder nach Europa. Auch der Bürgermeister von Majdal Shams befindet sich in einer schwierigen Situation. Dennoch sympathisiert Daulan Abu Saleh mit der israelischen Besatzung.
Wenn wir über Trumps Tweet reden, vielleicht hat die israelische Seite das Recht, die Macht über die Gegend offiziell zu beanspruchen, weil sie eben für die Region sorgt und das Leben hier ermöglicht,
sagt der 40-jährige israelische Staatsbürger. Im Büro von Abu Saleh steht eine Israel-Fahne, die offiziellen Aushänge sind alle auf Hebräisch. Sein Vater ist Syrer, die Mutter aus Tel Aviv, beide sind Drusen. Und so steht der Sohn und Bürgermeister zwischen zwei Stühlen.
Als Bürgermeister gehöre ich zur israelischen Verwaltung. Ich fühle mich als deren Repräsentant. Aber wenn es zur Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina oder anderen Ländern kommt, frage ich mich, wozu ich gehöre. Das ist alles nicht einfach. Aber ich will Bürgermeister bleiben, um meinen Leuten zu helfen.
Vor 11 Jahren wurde er von der israelischen Behörde zum Bürgermeister ernannt. Im vergangenen Jahr wurde er erstmals gewählt. Kandidaten mussten die israelische Staatsbürgerschaft haben. In Majdal Shams trifft das nur auf rund 12% der Bevölkerung zu. Viele boykottierten die Wahl deshalb. Die Wahlbeteiligung lag bei 3,3%. Daulan Abu Saleh setzt sich dennoch dafür ein, dass die Stadt moderner wird. Mehr Pubs, mehr Hotels, hoffentlich bald mehr Touristen. Er will seinen Kindern hier eine Zukunft bieten. Hier, das ist für den Bürgermeister Israel. Der staatenlose Nizar Ayoub hingegen glaubt nicht, dass Israel jemals sein Staat werden kann.
Die würden dich nicht als Israeli akzeptieren. Die akzeptieren dich als guten Araber, als ruhigen Araber, als Araber, der Israel unterstützt. Mehr nicht.
Von den Spannungen auf den Golanhöhen berichtete uns Birte Mensing. Und währenddessen geht es auch am Gazastreifen weiter heiß her. Militante Palästinenser haben rund 90 Raketen aus dem Gazastreifen in Richtung Israel abgefeuert. Und Israel reagierte heute darauf mit mehreren Luftangriffen. Anfang dieses Jahrtausends wurden die Länder Lateinamerikas fast alle von sozialdemokratischen oder sozialistischen Präsidenten regiert. Sie schlossen sich 2008 auf Initiative von Brasiliens Präsident Lula da Silva und Hugo Chávez, damals Präsident in Venezuela, zusammen zum linken Staatenbund UNASUR. Sie wollten die EU Südamerikas sein. Davon ist allerdings nichts geblieben und der Kontinent hat bei den letzten Wahlen eine 180-Grad-Wende vollzogen, von links nach rechts. Die Präsidenten der jetzt rechtskonservativ regierten Länder haben nun ein neues Bündnis gegründet, Prosur. Doch nicht überall wird dieser neue Staatenbund gefeiert, wie Sophia Boddenberg in Chile beobachtet hat.
Der Marsch für das Wasser, eine alljährliche Protestaktion in Chile. Auch in diesem Jahr waren Ende April wieder Tausende auf der Straße. Sie demonstrierten nicht nur gegen die Ausbeutung der Wasserressourcen durch große Unternehmen, wie es in Chile üblich ist. Der Protest richtete sich dieses Mal auch gegen den Rechtsruck in Lateinamerika. Lucio Cuenca ist Direktor des Lateinamerikanischen Observatoriums für Umweltkonflikte.
Es verfestigt sich ein Modell, in dem unsere Länder die Rohstoffe für die Industrieländer liefern und wir hier die Konsequenzen tragen müssen. Armut, Ressourcenausbeutung und die Folgen des Klimawandels. Um einen Ausweg aus dem Neoliberalismus zu finden, müssen die Länder Lateinamerikas zusammenarbeiten.
Zusammenarbeiten, das war auch das erklärte Ziel von UNASUR, der Union Südamerikanischer Nationen. Alle 12 südamerikanischen Staaten hatten sich 2008 in diesem Bündnis organisiert. Bis zum Jahr 2025 wollten sie eine Integration ähnlich wie in der Europäischen Union erreichen und langfristig eine gemeinsame Währung einführen. UNASUR war auf Initiative des damaligen brasilianischen Präsidenten Lula da Silva und anderer linker Staatschefs gegründet worden. Es war ein linkes Projekt, doch mittlerweile gilt es als gescheitert.
Mucha retórica, poca realidad.
Das war viel Rhetorik und wenig Umsetzung. Infrastrukturprojekte wurden nicht realisiert, weil die Mittel fehlten oder man sie nicht investieren wollte. Der Handlungsspielraum von UNASUR war also sehr begrenzt.
Sagt der Politikwissenschaftler Carlos Portales von der Universidad de Chile in Santiago. Der Streit über Haltung und Vorgehen im Venezuela-Konflikt legte den Staatenbund UNASUR völlig lahm. Viele Länder Südamerikas haben mittlerweile rechtskonservative Regierungen und wollen aus UNASUR aussteigen. 8 südamerikanische Länder haben sich vor einigen Wochen bei einem Treffen in Chile zu einem neuen Regionalbündnis namens Prosur zusammengeschlossen. Vertreter von Brasilien, Argentinien, Chile, Paraguay, Kolumbien, Ecuador, Peru und Guyana unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung. Prosur soll ein Forum für den Fortschritt Südamerikas sein, sagte Chiles Präsident Sebastián Piñera beim Gründungstreffen.
Wir wollen ein Forum ohne Ideologie und Bürokratie. Wir wollen, dass dieses Forum mit den Prinzipien der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte im Einklang steht.
Bis Ende April sollten eigentlich konkrete Pläne für die inhaltliche Ausrichtung von Prosur vorliegen. Doch bislang bleiben die Ziele des Staatenbündnisses eher vage. So soll es eine stärkere Zusammenarbeit bei Infrastruktur, Energie, Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung geben. Auch im Fall von Naturkatastrophen wollen sich die Prosur-Mitglieder nach eigener Aussage besser abstimmen. Die chilenische Opposition kritisiert den neuen Staatenbund als Schulterschluss rechter Regierungen gegen Venezuela. Gonzalo Winter ist Abgeordneter des linken Parteienbündnisses Frente Amplio. Im chilenischen Fernsehen erklärte er nach dem Treffen:
Prosur ist eine Art Planierraupe gegen UNASUR. Es stimmt, dass UNASUR eine ideologische Färbung in die linke Richtung hatte. Aber das lag daran, dass es zur Zeit der Gründung eben viele linke Präsidenten in Lateinamerika gab. Heute könnte UNASUR eine ganz andere Ausrichtung haben. Chiles Präsident Piñera sollte auf Institutionen setzen, die Beziehungen zwischen Ländern herstellen und nicht einfach nur zwischen Regierungen.
Kritik kommt auch von Umweltorganisationen, weil die rechtskonservativen Prosur-Staaten weiterhin das Wirtschaftsmodell der rücksichtslosen Rohstoffausbeutung propagierten und sich zu wenig für Naturschutz und Nachhaltigkeit einsetzten. Auch Menschenrechtsaktivisten und Frauenrechtsgruppen missbilligen den Zusammenschluss. Soziale Organisationen, die sich für die Rechte von Minderheiten und Frauen engagieren, würden von den rechtskonservativen Regierungen stark eingeschränkt. Viele Beobachter sehen in Prosur vor allem einen Zusammenschluss von Regierungen aus dem gleichen politischen Lager und weniger das Streben nach regionaler Integration. So formuliert es auch der Politikwissenschaftler Carlos Portales.
Prosur ist ein Versuch der politischen Koordination mit einigen Elementen der wirtschaftlichen Integration. Es wird sich noch zeigen, ob dieses Bündnis eine Institution werden kann, die die momentanen politischen Gegebenheiten überdauert.
Reaktion auf den südamerikanischen Staatenbund Prosur schilderte uns Sophia Boddenberg. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich meine Kollegin Sandra Pfister mit der Sendung Campus und Karriere. Dort geht es um das Lernen wie in der Dorfschule. Jahrgangsübergreifende Schulklassen. Vorteil für Schüler, Überforderung für Lehrende, fragt sie dann. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.